In Brasilien fand gestern am 5. Oktober die Präsidentschaftswahl statt. Nach Auszählung von etwa 98% der abgegebenen Stimmen liegt die seit Januar 2011 amtierende Präsidentin Dilma Rousseff mit etwa 41,4% der Stimmen vorne. Dilma Rousseff gehört, genauso wie ihr Amtsvorgänger Lula, der brasilianischen Arbeiterpartei PT, Partido de los Trabalhadores, an. Vor ihrer Wahl zur Präsidentin Brasiliens war sie in Lulas Kabinett bereits als Energieministerin sowie als Kabinettschefin tätig. Fast hätte man auch sagen können, dass es gestern um die Wahl der brasilianischen Präsidentin ging, da die Amtsinhaberin Dilma Rousseff und ihre Herausforderin Marina Silva bis vor wenigen Tagen als die beiden Favoritinnen der Wahl galten. Mittlerweile hat sich das Blatt allerdings wieder etwas gewendet. Marina Silva von der Sozialistischen Partei hat entgegen der Erwartung der letzten Wochen mit 21,3% nur den dritten Platz belegt. Dilma Rousseff wird deswegen in den Stichwahlen am 26. Oktober gegen Écio Neves von der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens, der PSDB, antreten. Der Neves hat 33,8% der abgegebenen Stimmen bekommen. Darüber, welche Bedeutung die Wahlen für die brasilianische Innen- und Außenpolitik haben und wofür die Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich stehen, werden wir jetzt mit Fabian von der Freiburger Nichtregierungsorganisation Kooperation Brasilien, kurz COBRA e.V., sprechen. Hallo Fabian.
Guten Morgen.
Seit 2013 gab es in Brasilien ja sehr viele Proteste, unter anderem im Vorfeld der WM-Vorbereitungen, und insbesondere gab es viele Forderungen für besser funktionierende und umfassendere soziale Sicherungssysteme. Vor allem Letzteres war ja auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Warum hat Dilma Rousseff bei den Wahlen gestern trotzdem die Mehrheit der Wählerinnenstimmen bekommen?
Naja, also zum ersten Mal ist es eine völlige Überraschung, dass sie die Wahl so klar für sich entschieden hat und dass Marina Silva nicht in die zweite Wahlrunde kommt. Das hat eigentlich vorher so niemand erwartet. Die Umfrageinstitute in Brasilien sind irgendwie nicht sehr kompetent, so wie es aussieht. Wieso hat Dilma so viel bekommen? Naja, das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich auch in die Geschichte ein bisschen eingehen muss. Also seit 20 Jahren ist irgendwie die Wahl eigentlich immer zwischen der Arbeiterpartei und den Sozialdemokraten, den sogenannten, entschieden worden. Da ist einfach eine Kontinuität drin und sie sind natürlich, also sie sind sehr viel glaubwürdiger, wenn es um Sozialprogramme geht. Sie haben in dieser Zeit auch einiges gemacht, was an Sozialprogrammen stattfindet. Die Bolsa Familia, also es ist nicht zu negieren, dass in Brasilien, die Bolsa Familia ist so eine Zahlung für arme Familien, dass sie so eine Minimumrente sozusagen bekommen, damit eben Leute aus der Armut rausgenommen werden. Und sie hatten so Programme wie Zero Fome, also Null Hunger. Und es ist tatsächlich nicht zu leugnen, dass die Mittelschicht angewachsen ist, dass Leute aus der extremen Armut rausgekommen sind durch diese Sozialprogramme. Und von dem her sind diese Forderungen schon auch mit der Partido de Trabalhadores verbunden. Und wenn man jetzt schaut, ob die PSDB, also die Sozialdemokraten oder die Arbeiterpartei, diese Forderungen eher beantworten, dann ist es natürlich schon die PT, da ist sie schon auch glaubwürdiger auf jeden Fall.
Mhm. Und der Gegenkandidat, Écio Neves, ist ja zumindest hier in der Presse, wird er eher so ein bisschen nebulös behandelt. Die Presse hat sich ja in den letzten Wochen vor allem auf die Kandidatin der Sozialistischen Partei, Marina Silva, konzentriert, die eben als wichtigste Herausforderin von Dilma galt. Über Écio Neves haben wir kaum was gehört. Er ist eben der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei und wird grob dem Mitte-Rechts-Lager zugeordnet, steht für eine sehr marktliberale Politik. Das sind so die vagen Informationen, die über ihn kursieren. Was wäre denn von ihm zu erwarten, falls er der nächste Präsident Brasiliens wird?
Also Écio Neves ist der Enkel von dem ersten gewählten Präsidenten nach der Militärdiktatur, der 85, bevor sein Amt antreten konnte, gestorben ist. Was von ihm zu erwarten wäre, ist schwierig zu sagen. Er war ein sehr populärer Gouverneur in Minas Gerais, dem zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat in Brasilien. Also es gibt 16 Bundesstaaten und hat mit der zweitgrößten Bevölkerung. Der ist dort aus dem Amt geschieden mit 90% Zustimmung, also unglaublich populär gewesen damals. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, was das für die Außenpolitik bedeuten würde. Also wahrscheinlich so Dilma oder die PT steht für diese Integration der BRICS-Staaten, also für die Zusammenarbeit mit Südafrika, China, Indien und BRICS, Russland. Und jetzt mit Écio Neves würde man wahrscheinlich eher einen Kurs finden, der weniger gegen diese Hegemoniemacht der USA gerichtet ist, was ja mit dieser BRICS-Politik oft stattfindet. Der BRICS ist ja im Prinzip ein Gegenpol zu den G8, G7, dass dort eben eine neue Machtkonstellation sich aufbaut. Und wahrscheinlich würde diese Konstellation mit der Stärkung der BRICS eher geschwächt werden. Die Integration, die auch jetzt mit dem verstorbenen Präsident von Chavez, mit Mercosur und der der gemeinsamen Bank, die die BRICS gegründet haben, auch die Bank, die im Mercosur gegründet wurde, also das südamerikanische Staatenbündnis, das würde eher geschwächt werden wahrscheinlich. Das ist mit der PT schon sehr viel Wert drauf gelegt worden, dass da so eine Zusammenarbeit auf anderen Ebenen, wie jetzt den G8 oder der UNO, stattfindet. Und das würde wahrscheinlich unter Neves eher leiden. Die Sozialprogramme, natürlich, im Wahlkampf sagt niemand, er würde die Sozialprogramme abschaffen. Dann kann man auch gleich die Wahl sein lassen, so, dann wird das nichts werden. Aber man könnte schon davon ausgehen, dass viel weniger in jetzt Bildung und Sozialprogramme investiert werden würde, sondern mehr in eine Liberalisierung der Märkte oder der Gesetzgebung hingearbeitet werden würde.
Und was hat jetzt eigentlich zu Marina Silvas Niederlage geführt? Sie wurde ja, wie gesagt, lange als Favoritin gehandelt und sie stand ja vor allem auch für diese, teilweise zumindest für diese sozialdemokratischen Programme. Sie wurde zwar angefeindet von der PT in ihrem Wahlkampf und es wurde gesagt, dass sie so marktliberal sei, dass sie diese Programme abschaffen würde. Sie selbst hat aber wiederum gesagt, oder hat immer wieder damit für sich geworben, indem sie gesagt hat, dass sie aus einer armen Kautschuk-Zapfer-Familie kommt und selbst auch erst über diese Programme, die Sozialprogramme und von Bolsa Familie profitiert hat und selbst erst darüber auch lesen und schreiben gelernt hat. Warum hat sie es eigentlich nicht geschafft?
Also Marina Silva ist so ein bisschen ein bunter Hund, wenn man so will. Sie ist ja bei den letzten Wahlen auch schon mit 20% überraschend damals 20% bekommen mit der Grünen Partei. Jetzt diese Popularität kam ja eigentlich erst nach diesem Flugzeugabsturz, dieser tragische Flugzeugabsturz von Eduardo Campos im August, wo der eigentliche Spitzenkandidat der Sozialisten eben tödlich verunglückt ist während des Wahlkampfs. Dann wurde der Wahlkampf erstmal ausgesetzt und Marina Silva, die eigentlich gar nicht aus dieser Partei kommt, die dort quer eingestiegen ist, weil die Partei, die sie eigentlich registrieren wollte, nicht genug Stimmen bekommen hat oder Unterschriften, um sich registrieren zu lassen. Mit diesem Tod haben dann auf einmal ganz viele gesagt, so ein Stück aus Beileid, Mitleid irgendwie. Ich habe es auch bei unserer Vorstandssitzung mal gefragt, wie kommt denn das, dass die Brasilianer aus so einem persönlichen, tragischen Unfall dann ihre Wahlstimmung so umschlagen, dass auf einmal Marina Silva mit Dilma Rousseff an gleicher Stelle liegt in den Umfragen. Und das ist so ein bisschen, das ist nicht rational zu erklären, das ist eher was Emotionales, dass dann halt auf einmal viel Aufmerksamkeit ihr gewidmet wird und damit kann sie natürlich auch umgehen. Dann hat sie einen starken Rückhalt durch ihre evangelikanen Hintergrund, also die zwei großen evangelikanen Kirchen in Brasilien. Naja, da wurde auch versucht, von der PT so einen Spalt reinzutreiben, aber die Assemblea de Deus, wo Marina Silva dabei ist, hat schon sehr viel Rückhalt. Von daher hat sie halt auch viel Unterstützung gehabt. Aber ja, also wahrscheinlich hat sie halt einfach, diese Umfragen scheinen nicht ordentlich gemacht worden zu sein. Diese alten Machtblöcke der Sozialdemokraten und der Arbeiterpartei, die sind halt einfach noch immer noch da. Und wenn die Leute dann wählen gehen, dann erinnern sich auch wieder an diese alten Zugehörigkeiten sozusagen. Marina Silva, wieso sie es nicht geschafft hat, ich glaube halt einfach, dass dieses Emotionale von diesem Flugzeugabsturz einfach nicht ausgereicht hat, um jetzt wirklich eine Präsidentschaftswahl zu begründen im Endeffekt. Und es ist auch unglaublich viel Propaganda gemacht worden von der PT, also auch teilweise unter der Gürtellinie, was dort an Anschuldigungen gelaufen ist, auch gegenüber von Marina Silva, weil die einfach Angst gekriegt haben, so wow, jetzt werden wir irgendwie links überholt, zumindest diskursmäßig. Und das haben sie sich ganz, ganz stark ausgekeilt. Und was die, ja, das war schon so was Gegensätzliches, was du schon angesprochen hast, dass sie einerseits kritisiert wurde, sie würde die Sozialprogramme abschaffen, andererseits so auf ihre Geschichte hin gearbeitet hat, in diesem pathetischen Stil, der auch so aus einem Priester-Duktus rauskommt, so ihre Wahlkampfreden waren da sehr strange irgendwie auch. Da weiß man nicht so genau. Sie hat sich umgeben von Beratern, die sehr neoliberal sind, die diese Sozialprogramme also eigentlich nicht in ihrem Plan haben würden, aber hier gilt das Gleiche wie bei der PSDB. Im Wahlkampf wird niemand sagen, er wird Sozialprogramme abschaffen. Wenn man sich aber guckt, wer die Berater waren von ihr, dann liegt das eigentlich nahe, dass das eher nicht dazu geführt hätte, Sozialprogramme auszubauen, sondern sie abzubauen.
Und für Essien Neves kommt es jetzt ja wahrscheinlich vor allem darauf an, aber für die Stichwahl dann die Wählerinnen und Wähler von Marina Silva mobilisieren kann, oder?
Ja, also in dem Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, hat Silva sich noch nicht dazu geäußert, wie sie sich jetzt positionieren wird für die Stichwahl am 26. Oktober. Sie hat aber schon ausgeschlossen, dass sie die PT unterstützt. Also sie wird nicht dazu aufrufen, die Dilma und PT zu wählen, zu unterstützen. Die Frage ist, ob sie dazu aufruft, Assia Neves zu unterstützen. Ja, ich wage da jetzt mal keine Prognose, aber das ist noch nicht ganz ausbaldowert. Sie will da sich noch beraten mit den Sozialisten und ihrem Rege de Sustentabilidad, also diesem Nachhaltigkeitsnetzwerk, das eben nicht registriert werden konnte für die Wahlen, aber das eigentlich ihre Partei ist sozusagen, die sie auch mit gegründet hat. Das wird spannend am 26. Oktober auf jeden Fall. Müssen wir abwarten, wie das läuft. Ja.
In Brasilien fanden gestern ja nicht nur die Präsidentschaftswahlen statt, sondern es wurden auch die Gouverneure und Gouverneurinnen der Bundesstaaten gewählt. Es wurden ein Drittel von dem Senat gewählt. Gouverneur oder Gouverneurin vom Bundesdistrikt wurde auch gewählt. Gibt es da schon erste Hochrechnung und was für einen Einfluss hat das auf die Präsidentschaftswahlen?
Es gibt erste Hochrechnungen, was die Gouverneure angeht. Also vielleicht zuerst mal zum Parlament. Im Parlament sind mehr als 20 Parteien vertreten. Das werden jetzt eher noch mehr. Das wird noch mehr zersplittert werden. Das heißt, jede Regierung ist eigentlich immer auf eine große Koalition von, also wirklich große Koalition, nicht bei uns die zwei großen Klüngeln, sondern viele Parteien machen irgendwie was zusammen. Und viele Kompromisse müssen da ausgehandelt werden. Deswegen ist es auch dieser ganze Gesetzgebungsprozess so schwierig in Brasilien, also wirklich was zu verändern. Es sieht jetzt eher so aus, als ob die PT ein paar Sitze verloren hat, aber einer ihrer Koalitionspartner im Parlament gut was gewonnen hat. Also es wird ungefähr gleichbleibendes Verhältnis. Bei den Gouverneuren ist es so, dass im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Sao Paulo, da hat sich die Sozialdemokraten, die PSDB, ist bestätigt worden, der Amtsinhaber ist wieder gewählt worden. In Rio de Janeiro wird es zu einer Stichwahl kommen, auch am 26. Oktober, denke ich mal. Dort ist noch nicht entschieden, ob die PT oder die PSDB den Gouverneursposten behält. Im Moment ist, glaube ich, die PSDB an der Macht. Zumindest weiß gerade nicht, ob der Bürgermeister oder der Gouverneur von Rio de Janeiro von der PSDB ist. Und in Minas Gerais haben die Sozialdemokraten von Nacion Neves, dort, wo er auch Gouverneur war, haben sie jetzt den Gouverneursposten an die PT verloren. Das ist der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat. Das sind so die drei Ergebnisse, die ich jetzt schon mal im Vorfeld rausbekommen habe von den Hochrechnungen.
Das heißt, beide Kräfte könnten, also weil Brasilien eine Präsidialrepublik ist oder eine präsidiale Demokratie, ist es ja nicht ganz unerheblich, ob sie sich dann auf irgendwelche Mehrheiten im Parlament stützen können oder nicht. Aber beide hätten das Potenzial, weil sie, das sind die beiden größten Parteien, meinst du, die PD und die Sozialdemokraten?
Okay. Ja, also eben auch die Sozialdemokraten wären auf so eine Koalition angewiesen. Die müssen sie natürlich irgendwie noch schmieden. Aber es ist auch da wäre es dann eben eine große Koalition von vielen Parteien und vielen Kompromissen, um irgendwelche neuen Gesetze durchzubringen.
Okay, vielen Dank an Fabian für dieses spannende Interview zu den Wahlen in Brasilien. Ich würde dir abschließend noch die Möglichkeit geben, was über eure Arbeit bei Cobra zu sagen.
Ja, Cobra ist eine Nichtregierungsorganisation, die ihren Sitz in Freiburg hat, aber ist eigentlich eine bundesweite Koordination der Brasiliengruppen, Brasilieninitiativen. Wir organisieren den Runden Tisch Brasilien dieses Jahr im November. Das ist die größte Konferenz in deutschsprachige Konferenz zu Brasilien. Auf unserer Website gibt es dort auch Informationen, kooperation-brasilien.org ist die Website. Und da seid ihr herzlich eingeladen, auch bei diesem Kongress mitzumachen. Das geht um Postwachstum. So ein bisschen hat die PT bisher nur den größer werdenden Kuchen neu verteilt? Oder sollte man auch mal richtig daran gehen, zu schauen, wo sind denn die Privilegien in diesem Staat und wie kann man da rangehen? Und überhaupt auch die Postwachstumsdebatte, die in Leipzig bei der Degrowth-Konferenz angefangen hat, jetzt auf Deutschland und Brasilien zu übertragen und zu schauen, was denn in Brasilien diskutiert wird.